möchte ich noch einige Dinge sagen. Und ich werde erstmal sogar in Englisch eine gewisse Einteilung geben. Und das Erste ist, manchmal sagt Gott no, das heißt nein. Manchmal sagt Gott slow, das heißt langsam. Manchmal sagt Gott wachsen, grow. Und manchmal sagt er go. Nein, sagt er manchmal. Denk mal an Paulus in 2. Korinther 12. Er hatte ein sehr vernünftiges Gebet, nicht? Gott hat ihn doch so gebraucht, aber er hatte Schwierigkeiten. Und da bat er Gott, dass ihm doch sollte gesund machen. Dreimal hat er gebetet, Herr, mach mich gesund. Gott sagte, nein, sondern meine Gnade genügt. Versteht man nicht? Mose, ich lese es mal gerade was von Mose in 5. Mose Kapitel 3. Ich denke, sein Gebet war nicht unvernünftig. Wir wissen ja, was für ein Mann Mose war. Gott hat ihm selber gesagt, er war kein Demütiger irgendwo im Lande. Mose war so ein Mann. Und er sagt es in Kapitel 5. Mose 3, Vers 25. Lass mich doch hinübergehen und das gute Land sehen, jenseits des Jordans. Dieses gute Gebirge und den Libanon. War doch ein vernünftiges Gebetsanliegen, nicht? 40 Jahre hat er sich schon mit diesem Volk rumgequält. Aber was sagt Gott? Der Herr war zornig über mich, um euretwillen. Und er hörte mich nicht, sondern der Herr sprach zu mir, lass es genug sein, sage mir kein Wort mehr in dieser Sache. Interessant. Gott sagt einfach, nein, Mose, daran kannst du nicht gehen. Wir wissen ja warum, er hat den Stein geschlagen, also hätte er sollen sprechen. Aber das war doch ein hartes Wort. Hat er doch sagen können, naja, einmal. Nein, Gott sagt nein. Also so haben wir einmal, he says no, manchmal sagt er, grow, ich weiß nicht, ob ich vorher slow oder grow, macht nichts aus. Grow. Ja, was heißt mich wachsen? Gott will sonst, denk nur mal an Josef. Josef wurde schon die Verheißung gegeben, er würde eines Tages regieren. Ein Traum von Gott gegeben. Und doch hat Gott zu ihm gesagt, oder musste jahrelang im Gefängnis bleiben. Ihr kennt die Geschichte. Da 2 Jahre, und er war ganz unschuldig, muss auch furchtbar gewesen sein. Hier unschuldig 2 Jahre im Gefängnis. Einfach weil, naja, ihr kennt die Geschichte, wenn nicht, dann liest nochmal wieder die Geschichte, wie Gott da mit Josef gehandelt. Liest man 1. Mose, das ganze Buch ist sehr interessant. In jedem Fall hat Gott da ihm lassen warten. Ich habe oft gedacht an Hiob. Wenn Gott ihm wenigstens gesagt hatte, Hiob, du gehst, musst all dieses jetzt durchmachen, weil der Satan das angestiftet hat. Hiob wusste das gar nicht. Gar nicht. Das muss schwierig gewesen sein. Ganz am Ende hat er das erfahren. Also Gott hat etwas vor und sagt, es dauert ein bisschen, wir sind ja alle ungeduldig. Also, so sagt er manchmal, wir müssen noch mal ein bisschen wachsen. Then sometimes he says slow, manchmal sagt er langsam. Das beste Bild ist da, als das Volk Israel Kanaan einnahm, dann dürften sie nicht alle Feinde sofort schlagen. Warum nicht? Er sagt, ich muss da ein paar Feinde da lassen, um euch zu prüfen und sogar euch kriegen zu lernen. Interessant, nicht? Langsam. Ich hätte gemeint, man hätte alle Feinde gleich schlagen sollen. Nein, sagt Gott, nicht langsam. Manchmal sind wir, das ist ja, oh, die Nöte, die da manchmal sind. Gott, warum tust du dies nicht plötzlich? Ich habe das schon so lange darum gerungen. Nein, Gott sagt, langsam. Oder manchmal sagt er simply, go. Manchmal sagt er nur einfach, geh. Du brauchst gar nicht weiter zu beten, geh. Und das will ich dann anwenden, eben das ist ja ein Befehl des Herrn, gehet hin, gehet hin. Und da brauche ich gar nicht lange zu beten. Es ist sein Wille, dass ich mich bereit erkläre, auch mal zu gehen und hier oder da ein Zeugnis zu geben. Wenn ich sage, slow oder langsam, eine Frau hat einen kostbaren Stein in einem Kino verloren. Sie rief den Hausmeister an und sagte, ich habe dann und dann einen Stein verloren im Kino. Kannst mal sehen, ob du den finden kannst. Er hat gesucht und tatsächlich hat er den Stein gefunden. Er wollte wieder das Telefon beantworten. Er geht zum Telefon und sie hat inzwischen Zeit aufgelegt. Er wusste nicht ihr Name, er wusste nicht ihr Telefonnummer, konnte keine Antwort geben. Was soll ich damit sagen? Nicht zu schnell auflegen. Dauert manchmal ein bisschen. Ist doch wahr, nicht? Es dauert manchmal ein bisschen. Manchmal geht es plötzlich, manchmal dauert es etwas. Und deshalb muss man auch wiederum da ganz langsam sein. Aber es ist Gott doch, es ist ihm nicht gleichgültig. Aber irgendwie sind seine Gedanken ja ganz anders wie unsere, das haben wir schon mal gesagt, aber das stimmt wirklich. Seine Gedanken sind anders wie unsere Gedanken. Mir kam so, weißt du, mir kommen so Geschichten im Sinn. Ein armer Hans arbeitet für einen reichen Mann und der reiche Mann war gottlos, der Hans war gottesfürchtig. Und der reiche Mann hat oft über den Hans gespottet. Und eines Tages, gerade als er da saß und Abendbrot essen wollte, hatte Hans sich verneigt und hat gebetet. Der Chef kam vorbei und sagte zu ihm: Ist das Beste, was dir dein Gott geben kann? Was für ein Gott hast du? Hans hat nichts gesagt, aber nach dem Abendbrot kam ihm eine Vision. Und da hat er seinem Chef gesagt: Diese Nacht wird der reichste Mann am Ort sterben. Der reiche Mann hat das gleich zu Herzen genommen, rief den Arzt an, ließ sich untersuchen. Der Arzt sagt: Bei dir scheint alles in Ordnung zu sein. Ach, sagt er, bleib doch wenigstens über Nacht, ich habe ein ungutes Gefühl. So blieb der Arzt über Nacht. 3 Uhr morgens hörten sie, dass Hans gestorben war. Der reichste Mann am Ort war gestorben. Weißt du, es kommt ganz darauf an, wie man Reichtum wohl sieht, nicht? Ein unzufriedener König wurde gesagt: Wenn du könntest einen Mann finden, der ganz zufrieden ist und von ihm ein Hemd bekommen könntest, dann würdest du auch zufrieden sein. So schickte er seine Knechte raus, um solchen Mann zu suchen. Sie kamen zurück, einer nach dem anderen, und sagten: So einen haben wir nicht gefunden. Bis dann der Letzte kam und sagte: Ich habe einen zufriedenen Mann gefunden, aber hat kein Hemd. Naja, weißt du, was würde ich damit sagen? Es gibt ein Zufriedensein, ein Reichtum, das man nicht kann hier so zählen. Das ist eben nicht, das ist ein viel tieferes. Ich hörte ein Zeugnis. Einige in Deutschland haben diesen Film gesehen, über Fernsehen, habe ich schon gehört, von diesen siamesischen Zwillingen, das heißt zusammengewachsene Zwillinge. Und diese beiden waren 42 Jahre alt und die waren hier zusammengewachsen. Die eine guckte so und die andere guckte so. Wer hat den gesehen? Habt ihr gesehen? Ja. In Kanada, wo ich das sah, wurde dann auch gefragt, das war nicht ein christliches Programm, aber da fragte der Mann, der Interviewer: Hast du schon mal gefragt, Gott, warum ich? Da sagte die eine, die wenig sprach, sagt: Nein, mein Schöpfer macht keinen Fehler. Kannst du dir das vorstellen? 42 Jahre, so zusammengewachsen. Ich denke manchmal, das hat mich so bewegt, dieser ganze Film. Oder da habe ich manchmal, wenn ich so im Bett liege, jetzt ist mein Gesicht im Kissen und sie guckt in eine andere Richtung. Nicht? Also einfach zusammen. Und dann sagen zu dürfen: Mein Schöpfer macht keinen Fehler. Das ist schon ein großartiges Zeugnis. Aber das ist wahr. Oh, wir sind so kurzsichtig, nicht? Und deshalb sind wir oft unzufrieden. Aber wenn wir das lernen können, nicht, dass ich das schon gelernt habe, aber ich bin immer dabei. Ich bin froh, dass Gott noch mit mir nicht aufgegeben hat. Vielleicht noch ganz kurz dies auch noch. Ich habe dürfen den Herrn Jesus kennenlernen, schon mit 16, das sind sehr bald 60 Jahre. In Wirklichkeit sind das schon, lieber nicht daran denken. Aber jedenfalls ist es schon lange. Nicht 16, sondern 60. Und ich hatte das Vorrecht, wirklich, ich weiß auch nicht, da kann ich mich gar nicht rühmen. Aber zu der Zeit schon fing ich an, ganz einfach, versuchte eine Gemeinde, zweimal so eine Gemeinde zu gründen in Saskatchewan, Kanada. Ganz einfach, sehr arme Leute, ganz primitiv. Aber irgendwie, das war immer so ein Geschenk, sowas tun zu dürfen. Dann kamen viele Jahre und so weiter. 1955 nach Deutschland. Aber irgendwie habe ich dürfen, außer in den ganzen Jahren habe ich mal 3 Jahre ein Gehalt gehabt. Sonst immer wieder von seiner Hand in meinem Mund. Gott hat mich reichlich versorgt. Ich habe oft gesagt: Herr, ich bin bereit zu dienen, wenn es dir gefällt. Du bist ja der Geschäftsführer, du bist mein Chef. Wenn du der Arbeitgeber bist und ich der Arbeiter, dann bist ja du verantwortlich. Steht da, stimmt doch nicht. Ihr, die Arbeiter habt unter euch, der Arbeitgeber ist verantwortlich. Nicht der Arbeiter. Da muss man daran denken. Da habe ich aber auch gesagt: Herr, wenn es dir nicht gefällt und das Beste, was du tun kannst, ist mir einfach nicht mehr genug Geld zu geben. Da kann Gott am besten bremsen. Geld, nicht? Das ist oft so das Problem. Aber ich habe auch gesagt, das sage ich gar nicht irgendwie, dass ich darauf stolz bin, aber ich habe gelernt zu arbeiten, das heißt mit den Händen. Kein Beruf, war auf dem Farm groß geworden, aber ich sage, Herr, ich kann auch graben, ich kann auch Handlanger werden, wenn das so sein sollte. Aber Gott hat in den Jahren es immer so wunderbar geführt, dass ich habe dürfen weitermachen. Und darüber bin ich auch sehr glücklich. Mal Freizeiten, mal Evangelisationen, mal hier, diese. Früher habe ich wie viel Mal schon Frauen frühstücken, das war immer so eine interessante Begebenheit. Die sagten dann, nie vorher einen Mann gehabt auf unseren Frauen frühstück, aber könntest du nicht mal kommen? Das wäre mal eine Abwechslung. Mutter und Kind, da wurde ich auch gefragt, zu sprechen zu Mutter und Kind. Naja, ein Kind bin ich schon, aber Mutter nicht. Habe ich auch da dienen dürfen. Und so habe ich die verschiedensten Möglichkeiten gehabt. Ich bin in Bibelschulen gewesen und bei verschiedenen Veranstaltungen. Der Herr öffnet die Türen. Der letzte Morgen. Und es ist schön, wenn man so denkt, dass das Christenleben, es hat ein Ziel. Wenn ich nicht daran denke, oder wenn ich nur denken würde, was das hier gebracht hat, ich würde trotzdem sagen, Gott hat mir ein schönes Leben gegeben. Aber es ist nicht zu Ende, wenn der Tod kommt, sondern es geht weiter. Oder wenn die Entrückung kommt. Mein Sohn arbeitet mit Indianern als Missionar. Das war nicht bei ihm, aber bei jemand sagte, ein Indianer sagte den Missionar. Er stand vor der Wahl. Den Weg des Missionars oder den Weg des Indianers. Und dieser Indianer sagt, ich will lieber den Weg des Indianers gehen. Wurde er sehr krank, lag am Sterben, dann rief er den Missionar und sagte, Missionar, Indianerweg hört hier auf. Jetzt möchte ich doch den Weg des Missionars gehen. Also bei dem Indianer, da war Tod das Ende. Das wollte er nicht. Er wollte dann schon den anderen Weg wählen, der auch über den Tod hinaus noch eine Hoffnung bietet. Und das ist so. Das ist ja unsere wunderbare Hoffnung. Es geht über den Tod hinaus. Wir werden eines Tages im Himmel sein. Das ist eine unbegreifbare Wahrheit. Wie kann man sich das vorstellen? Wenn Jesus sagt, ich gehe euch eine Stätte vorzubereiten und ich komme wieder. Ich dachte nur noch an ein oder zwei Begebenheiten, die auch in dem Buch sind. Ich war in USA, ziemlich in New York State, bin ich gefahren und kam an einen Ort rein, da wollte ich telefonieren, da war eine Telefonzelle, habe ich telefoniert, ich stieg in meinem Auto und fuhr, drehte es um, I made a U-Turn, sagt man auf Englisch nicht, so wie ein U bin ich herum und fuhr wieder zurück. Und war noch gar nicht weit gefahren, da merkte ich, da war ein Polizeiwagen hinter mir, ich bin gar nicht schnell gefahren, ich hatte Zeit, war da ganz fremd. Und indem er das Licht anschaltete, wusste ich schon, dass er mit mir reden wollte. Das war auch so. Er hat mich angehalten. Er fragte mich zuerst, ob ich hier fremd war. Ich sagte, ja, bin hier fremd. Wissen Sie, was Sie falsch gemacht haben? Nein. Er hatte schon meine Papiere kontrolliert und stellte mich diese Frage. Nein, ich sage nicht, ich weiß nicht, was habe ich falsch gemacht. Da sagte ich ihm aber, und das möchte ich euch empfehlen. Ich sagte, ich bin dankbar für die Polizei, die versuchen Ordnung zu halten. Da haben wir immer gleich eine viel bessere Atmosphäre, wenn man denen mal bedankt für die Arbeit, die sie tun. Und da sagte er zu mir, haben Sie das Schild nicht gesehen? Ich sagte, nein, das tut mir sehr leid, das habe ich nicht gesehen. Er sagte, da steht, dass man nicht so umkehren darf. Und er sagte so, Sie müssen eine Strafe zahlen. Ja, ich sagte, tue ich auch. Sie sind ja da für so eine Aufgabe, bin ich auch bereit zu tun. Da sagte er zu mir, mir tut's leid, sagte er nochmal. Aber der Bürgermeister und ich, oder Town Mayor sagt man da, wir haben beide aus dem Fenster geguckt, wir haben das gesehen und ich musste mich verantworten vor dem Bürgermeister, also eine Strafe. Da habe ich ihm bezahlt, etwa 30 Mark. Da sagte ich zu ihm, Sie haben jetzt meine Papiere kontrolliert, eines Tages wird Gott Ihre Papiere kontrollieren, sind Sie in Ordnung? Gab mir eine kleine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ehe ich wegfuhr, gab ich ihm dann noch ein Traktat. Und da dachte ich, als ich so wegfuhr, wenn für 30 Mark ich eines Tages im Himmel sehe, dann ist das noch ziemlich billig, nicht ziemlich günstig. Aber ich erzählte die Geschichte in Deutschland. Da kam ein Mann zu mir nach dem und sagte, das hat mich so gut gefallen, ich möchte deine Strafe bezahlen. Und gab mir dann 30 Mark. Oh, dachte ich, die Geschichte erzähle ich nochmal. Aber wenn ich dann schon dabei bin, Nur noch eine weitere Polizistengeschichte. Ich habe eine ganze Reihe, aber die werde ich nicht alle. Ich war auch wiederum in den USA und ich fuhr, da sind ja immer die Geschwindigkeitsbegrenzungen ziemlich streng, und fuhr und habe noch extra kontrolliert, das war alles in Ordnung. Da war niemand anders auf dem Freeway oder Autobahn. Und auf einmal sah ich, auf der anderen Seite kommt ein Polizeiwagen. Naja, ich habe nochmal nachgeguckt, ne? Alles in Ordnung. Aber dann sah ich, er fuhr vorbei und er guckte im Spiegel und er fuhr halt über diese, in der Mitte da und fuhr mir nach. Ich dachte, was ist wohl los? Und dann, er hat auch das Licht angeschaltet, hielt mich an. Dann, manchmal tun sie das in den USA. Dann sagt er, komm, sitz bei mir im Auto. Das ist besser, als wenn der Polizist immer so stehen, so krumm und reingucken. Bin ich zu ihm gegangen und setzte mich im Auto. Da fragte ich, warum haben sie mich angehalten? Oh, sagt er, als ich sie da kommen sah, hatte ich, auf Englisch sagt man, I had a hunch. Ich hatte eine Idee, einen Einfall. Da sehe ich wirklich so kriminell aus. Da sagte ich, wissen Sie, ich habe auch jetzt einen Hunch. Ich habe jetzt auch einen Einfall. Dieser Einfall, der sagt, was ist das? Ich sage, ich glaube, Gott hat Ihnen diesen Einfall gegeben. Er hat auch schon meine Papiere kontrolliert. Da sehen Sie, Sie haben jetzt meine Papiere kontrolliert, fing ich wieder an, und Gott wird eines Tages Ihre Papiere kontrollieren. Und der Mann war so offen. Wir haben gesprochen, während das Licht da oben drehte, predigte ich das Evangelium. Wir beteten zusammen. Ich glaube, der Mann, den werde ich im Himmel sehen. Ich habe auch da, was ich schon vorher sagte, ich tue das sehr oft, habe ein Papier genommen. Ich sagte, wenn Sie nach Hause kommen, dann sagen Sie Ihrer Frau, was heute wohl geschehen ist. Und gab Ihnen ein paar Bibelverse. Ich dachte auch, kann das wirklich sein, dass Gott sowas gebraucht? Irgendwann, Leute, man trifft sich nie von ungefähr. Jetzt will ich nur noch bekennen, und ich glaube, das wisst ihr schon, dass ich lange nicht immer die Gelegenheiten auskaufe. Ich freue mich aber immer wieder, wenn es einigermaßen hinhaut, dass man doch noch kann etwas Wichtiges sagen. Man geht ganz anders von der Sache weg, wenn man hat vielleicht auf das Wichtigste hingewiesen. Das ist doch so meine Absicht, wenn ich so reise. Ich versuche, Menschen zu ermutigen, doch mal versuchen, wie kann ich vielleicht doch etwas sagen? Ob das im Geschäft ist oder bei jemand, der da kommt zur Tür. Ich hatte gesprochen, oben in Minden, da kam meine Frau zu mir und war sie ganz glücklich. Doch wissen Sie, ich habe was gelernt. Heute kam der Mann und er hat für die Zeitung das Geld geholt. Da habe ich ihm bezahlt, ich zahle aber auch viel für solche Nachrichten, die in Wirklichkeit nichts Gutes bringen. Ich gebe Ihnen aber eine Nachricht, die wird Ihnen nichts kosten. Da hat sie dann eben so mir gesagt nachher, sie hatte versucht, etwas so anzuwenden, weil sie so gesagt hätte. Und da war sie so glücklich, dass sie hat versucht und hat dann die Gelegenheit gehabt, ein kurzes Zeugnis zu geben. Eine Nachricht, die ihm nichts kosten würde. Also eine Ermutigung. Aber das ist noch nicht heute. Ich habe eine ganze Menge, die ich noch gerne sagen wollte. Aber irgendwie müssen wir es doch kurz fassen. Machen nächstes Jahr Pfingstfreizeit weiter. Wer weiß, was noch geschieht, nicht? Aber nochmal zur Wiederholung. Das Christenleben fängt an durch eine Versetzung. Weißt du, man wächst nicht in die Familie Gottes hinein. Man wächst ja auch nicht mal in die Ehe hinein. Man muss irgendeine Entscheidung treffen. Man wächst nicht in die Familie Gottes hinein. Man wächst auch nicht in eine Familie hinein. Man muss geboren werden. Und ich denke, das ist wichtig. Ich habe oft gehört, auch in der Bibelschule, ich habe immer versucht, nicht, dass ich da kritisch bin. Man sagt, ich bin hineingewachsen. Nein, die Bibel sagt, es sei denn, dass der Mensch vom Neuen geboren wird. Ich sagte schon, ich bin viel gereist. Ich war in Afghanistan. Merkwürdigerweise traf ich eine Botschafterin von den Barbados. Und natürlich sprachen Englisch. Und im Gespräch fragte ich, ob sie ein Gotteskind wäre. Ja, sagt sie. Ich sagte, seit wann? Oh, sagte, war ich immer. Ich sagte, dann verstehe ich nicht, was Jesus damit meint, wenn er sagt, es sei denn, dass der Mensch vom Neuen geboren wird. Anscheinend ist das bei Ihnen nicht so. Naja, dann sprachen wir ein bisschen weiter. Es war eben aus dem zur Vergangenheit, aus der Religion, wo sie kam, wo sie das wohl gesagt hätte bekommen. Aber am Ende dürften wir doch noch zusammen beten. Ich glaube, sie hat es begriffen. Das weiß ich ja nie. Ich weiß ja nie, was im Herzen des Menschen geschieht. Gut, dass ich das nicht weiß. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Das weißt du alleine und Gott weiß es. Aber ich kann nicht. Ich kann euch nicht jetzt sagen, du bist so oder so. Da muss man einfach aufpassen. Ich kann auch gar nicht mal sagen, ich weiß, du bist auf dem Weg zum Himmel. Das weiß ich nicht. Oder du. Das ist auch nicht meine Aufgabe. Gott sieht das Herz und er weiß, aber ich glaube, ein jeder selber darf wissen. Aber das kommt oft die Frage, das war noch hier, nicht? Einer Dann hat sich mal eines Tages so positiv, meint man nicht, und doch am Ende einen ganz anderen Weg gegangen. Solche Leute treffe ich immer wieder. Ich hätte Petrus bestimmt seinen Glauben verleugnet, als er den Herrn Jesus verleugnet. Petrus, du hast noch nichts mit dem Herrn erfahren. Aber Jesus sagt zu Petrus in Johannes 3,10, Petrus, du bist rein. Nachher hat er ihn verleugnet, nicht? Und deshalb, das kam schon vor, dass Jesus betete, dass dein Glaube nicht aufhöre. Die Hoffnung hat er verloren, aber den Glaube. Jesus hat von ihm gebetet, dass sein Glaube nicht aufhört. Wenn jemand wirklich geboren ist in Gott, in der Familie Gottes, dann wird Gott mit ihm am Ziel kommen. Das ist ganz klar. Wenn aber nicht, es kann sein, dass jemand wirklich so tut, als ob. Wir lassen gerade im Zusammenhang diesen Vers, vielleicht für euch auch noch neu, wo Johannes sagt in Kapitel 2, 1. Johannes 2, Vers 19, sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie bei uns geblieben. 1. Johannes 2, Vers 19. Also, das ist möglich, dass jemand so tut, als ob. Und jetzt sage ich auch wieder, ich darf nicht, ich soll nicht kritisch sein, aber wenn ich meine, dass vielleicht nicht alles stimmt, habe ich auch den Schülern gesagt, du darfst kritisch sein, wenn du vorhast zu helfen, aber nicht, um jemand zu verurteilen. Das darf man nicht. Aber ich darf schon nicht denken, ist der wirklich ein Gotteskind? Dann darf ich schon mal versuchen, ein paar Fragen zu stellen, auf dass ich vielleicht eine Hilfe sein kann. Aber es fängt an mit der Versetzung. Und das ist gut, dass man das wiederholt, vielleicht tun wir es später nochmal. Und es geht weiter durch die Verbindung. Und die Verbindung kann sehr schwierig sein. Da geht es dann oft so wie der Habakkuk. Der betet, wie lange, Gott, soll ich beten? Das scheint so schwierig zu sein. Der Gerechte wird unterdrückt. Das geht dem Ungerechten besser wie dem Frommen, sagt er in Kapitel 1, Vers 13. Also, der hatte Schwierigkeiten. Und Gott sagt einfach zu ihm, naja, das wird schon eines Tages geschehen. Am Ende aber ist das sehr interessant, dieses kleine Buch mit drei Kapiteln im Alten Testament. Am Ende aber, obwohl die Lage sich gar nicht verändert hatte, die Chaldäer, ein furchtbares Volk, wird reinkommen und das Volk Israel furchtbar strafen, obwohl das sich nicht verändert hatte, sein Gebet wurde nicht erhört, sagt es am Ende, ich freue mich im Herrn. Und da sagt sogar, er sprang und machte einen Achsel in der Luft, so glücklich war er, obwohl die Aussicht furchtbar schwierig war. Kannst mal lesen, auch wieder ein interessantes Buch. Habakkuk, es sind viele interessante Bücher in der Bibel, möchte ich nochmal empfehlen, dass man Zeit nimmt, mal zu lesen. Oh, das ist so wichtig. Nicht nur mal einmal in dem Morgen, ihr dürft ruhig mal zwischendurch mal einen Imbiss machen. Nochmal ein Kapitel lesen. Vormittag, Nachmittag, ne? Weißt du, keine schlechte Idee, sowas zu tun. Wenn sonst nichts anderes sitzen bleibt von der Freizeit, möchte ich das nochmal betonen. Nehmt, weil die Verbindung so wichtig ist. Und dann das, was ich gestern Morgen sagte, wir als Vermittler, dass Gott solche gewählt hat, wie ich es bin, wie du es bin, ist für mich immer ein Wunder. Aber er hat uns erwählt, auch dass wir sollen als Wächter, als Zeugen, als Botschafter hier auf der Erde sein. Und jetzt das Herrlichste von allem. Es endet mit einer Verklärung. Ich hätte vielleicht viel mehr tun sollen. Will jemand vielleicht mal Sprüche 4, Vers 18 lesen? Und jemand mal 2. Korinther 3, Vers 18. Nur mal, ich hätte das wahrscheinlich viel mehr tun sollen. Leute ermutigen, mal etwas zu lesen. In Sprüche 4, Vers 18. Ja, es wird immer heller, sagt er. Wir werden schon hier in etwa verklärt. 2. Korinther 3, Vers 18. Manchmal sehen andere das gar nicht, manchmal sehen wir selber es nicht, aber es ist eine biblische Wahrheit. Eine Veränderung, eine Verklärung. Das Größte kommt aber, wie wir es in 1. Korinther, Vers 5, Kapitel 15 haben. Da ist nochmal die größte Veränderung und darauf möchte ich und will ich heute auch hinweisen. In 1. Korinther 15, Vers 51 sagt, ich sage es gerne so, sagt der Geist Gottes durch Paulus. Sollte man das so sagen? Sind wir überzeugt, dass der Geist Gottes das Wort inspiriert hat? Hoffentlich. Das wäre das nur Menschenworte, nicht? Aber der Geist Gottes sagt durch Paulus, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Das heißt nur etwas, was vorher noch nicht bekannt war. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. Plötzlich, in einem Augenblick, zur Zeit der letzten Posaune, denn die Posaune wird erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Verwesliche muss anziehen Unverweslichkeit und dieses Sterbliche muss anziehen Unsterblichkeit. Das Verwesliche, das sind die, die schon gestorben sind. Und dann die Sterbliche, das sind die, die noch leben. Wenn aber dieses Verwesliche Unverweslichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht, der Tod ist verschlungen in Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Totenreich, wo ist dein Sieg? Wenn man so denkt, der Tod ist ein furchtbarer Feind. Die Bibel sagt, es ist der letzte Feind, der besiegt werden wird. Wer ist gerne an einem Sterbebett? Wer sieht gerne, was so geschieht, wenn jemand stirbt? Tod ist ein Feind. Aber der Stachel des Todes ist die Sünde. Die Kraft der Sünde aber ist das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum, meine geliebten Brüder, seid fest, unbeweglich. Das Wort unbeweglich, es gibt viele Brüder, die sind unbeweglich. Im falschen Sinn, nicht? Das meint er hier jetzt nicht. Unbeweglich, dass sie nicht zu bewegen sind. Das ist erklärt, indem es dann weiter sagt, nehmet immer zu. Unbeweglich, was die Wahrheit angeht, was der Glaube angeht. Aber nehmet immer zu im Werke des Herrn, weil ihr wisset, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. 1. Thessalonicher 4, ein paar Worte aus diesem Brief, 4, Vers, nur 16 und 17, 1. Thessalonicher 4, 16. Denn er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herniederfahren, und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Wir hatten in 1. Korinther 15 das Verwesliche, erst die Toten und dann das Sterbliche. Hier auch wieder. Die werden auferstehen zuerst und danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Erst die Toten, weißt du warum? Die haben 2 Meter weiter zu gehen. Von unten im Grab, nicht? Die Toten zuerst und dann die wir leben und übrig bleiben. Naja, du sagst, vielleicht ist das keine gute theologische Auslegung, aber gute praktische Anwendung, nicht? Also, hier haben wir dann diese Verheißung, diese, es kommt der Tag, dann wirst du dich verändert. Auch, was habe ich hier schon auch in dieses gesprochen. Immer wieder, die verschiedenen Gruppen, diese Gruppe und die Gruppe und die Gruppe, das wird alles eines Tages wegfallen. Das, was nicht wegfällt, das heißt die Benennung, nicht ob das Baptist oder Mennonit oder Katholisch oder Evangelisch, was nicht abfällt, das wird abbrennen. Das sagt 1. Korinther 3. So wie durchs Feuer, aber wir werden verändert werden. Und wenn ich auch schon mal gesagt habe, dass die viele Wohnungen, eine Wohnung für jede Gemeinde, das glaube ich nicht, aber das wird nicht so sein. Da wird eine Einheit sein. Dies gefällt mir sehr gut. Für die, die Englisch verstehen. To live above with saints we love, that will be filled with glory. To live below with saints we know, that's a different story. Oben im Himmel zu leben mit denen, die wir lieben, das wird Herrlichkeit sein. Hier auf Erden mit solchen Heiligen zu leben, die wir kennen, das ist eine andere Geschichte. Stimmt, nicht? Da wird es herrlich sein, aber hier kann man mit den Geschwistern gar nicht auskommen. Naja, es kommt diese Zeit und die Verklärung, die endgültige. Und deshalb sagt Paulus hier, wir sollen uns untereinander mit diesen Worten trösten. Was für Worte? Jesus kommt wieder. Jetzt, dieses ist für mich, auch, weißt du, ich habe heute Morgen schon mal Matthäus 24, mal Markus 13, nochmal Lukas 17 und auch 21. nur mal so gelesen. Es spricht von dem, von den Zeichen der Endzeit. Das sind herrliche Worte. Nehmt euch Zeit, mal gut, mal sowas zu lesen. Die Thessalonicher Briefe, das ist das Hauptthema in den Thessalonicher Briefen, dass Jesus wiederkommt. Und ist es nicht interessant, dass in der Offenbarung das letzte Kapitel der Bibel dreimal, siehe, ich komme plötzlich oder bald, nochmal, und dann der zweitletzte Vers, siehe, ich komme, und da bittet Johannes zum Schluss die letzte Worte, ja, Herr Jesus, komme. Also, so schließt die Bibel. Und deshalb ist das so sehr, sehr wichtig. Wir haben vieles in der Bibel über das Wiederkommen des Herrn. Jetzt weiß ich nicht, ob ich genau die richtige Zahl habe, aber ich denke, es ist etwa so, dass es gibt etwa, ich meine, man sagt, 300, etwa über 300 Verse in den Hebräerbrief und etwa 34, die von dem Kommen des Herrn sprechen. Das ist nicht ein Thema, was man so ganz abwegig erwähnt wird in der Schrift. Es ist ein Thema, was viel erwähnt wird. Und jetzt, wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann ist es eben so, es kommt in zwei Phasen. Einmal die Erdrückung, wo ich von gelesen habe, wenn die Gemeinde wird aus der Welt herausgeholt werden. Und zweitens, wenn er kommt mit der Gemeinde, um hier auf dieser Erde zu herrschen. In Judas, nur mal ein, zwei Verse, wo das spricht von dem Kommen, wenn er mit den Heiligen kommt. Judas hat ja nur ein Kapitel, das gerade das zweitletzte Buch der Bibel, Vers 15. Siehe, der Herr ist gekommen mit seinen heiligen Zehntausenden, um Gericht zu halten über alle und alle Gottlosen zu strafen, wegen aller ihrer gottlosen Taten, womit sie sich vergangen, und wegen aller harten Worte, welche die gottlosen Sünder gegen ihn geredet haben. Also er kommt. Und dann wird auch nicht so sein, wie es ist bei der Entrückung. Das wird, soweit ich es verstehen kann, etwas sein, was geheim ist. Nur die Seine werden verschwinden. Denn in Offenbarung 1, Vers 7, sie erkommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn zerstochen haben. Also dieses zweite, ich glaube, das ist eine Streitfrage bei vielen, für mich ist das ganz klar, ich glaube, dass die Entrückung wird stattfinden und dann wird hier auf Erden die große Trübsal stattfinden. Nach den 7 Jahren Trübsal wird der Herr mit den Heiligen kommen und wir werden hier auf Erden mit ihm regieren. Vielleicht kriege ich Walzenhausen zu der Zeit aus meinem Gebiet. Du vielleicht Vancouver, wer weiß. Aber es steht geschrieben in Offenbarung 20, wir werden mit ihm regieren. Und in Matthäus, oh, da sind so viele Abschnitte. Ich muss aufpassen, was ich hier alles anschneide heute Morgen. Aber so haben wir eben eine herrliche Sache. Und wisst ihr was? Über diese Dinge wird kaum gepredigt. Ich habe die Schüler oft gefragt, hast du mal in deiner Kirche ein Predigt gehört, wo hauptsächlich das zweite Kommen betont wird? Und fast, ohne Ausnahme, nein, noch nie gehört. Es wird nicht gepredigt. Aber leider habe ich jetzt feststellen müssen, und ich habe oft gefragt, ich bin ja in viele, viele Gemeinden, meine, da kann ich ein klein bisschen mit Autorität sprechen, ich bin jetzt schon in die 6. Woche fast ohne Ausnahme jeden Abend, jeden Tag sonst in einer anderen Gemeinde gewesen oder auch Kreis oder so weiter. So kriegt man schon einen kleinen Eindruck, obwohl das nur sehr fein ist, im Vergleich mit all dem, was so geschieht. Aber immer wieder kommen sie zu mir, evangelikalen Gemeinde, und sagen, bei uns ist schon lange nicht über das Wiederkommen des Herrn gepredigt worden. Es ist ein Thema, welches nicht viel gebraucht wird. Und doch, ich habe es nicht selber gezählt, aber einer hat gezählt und sagt, es wird mehr erwähnt wie Liebe oder Vergebung oder Blut oder irgendeine andere wichtige Lehre in der Schrift, das zweite Kommen des Herrn. Und deshalb ist das nicht eine unwichtige Sache. Es ist schon ein sehr, sehr wichtiges Thema und deshalb sollte man sich damit beschäftigen. Und Jesus sagt, siehe, ich gehe, euch eine Stätte vorzubereiten. Johannes 14. Und ich werde wiederkommen, auf dass ihr da seid, wo ich bin. Ist das nicht eine herrliche Wahrheit? Er kommt, um die Seinen abzuholen. Ich habe mich manchmal so überlegt, es gibt Leute, die wollen wirklich nichts mit Jesus zu tun haben. Die sind so verärgert. Ich weiß, ich zeige euch schon mal dieses eine, was ich noch habe. Ich habe über 200.000 von denen gedruckt, in Englisch, auch in Deutsch, sogar noch in Spanisch. In Brasilien, nicht in Brasilien, irgendwo, in der Portugiesisch, wurde auch gedruckt. Ich bin viel Länder gewesen. Ich weiß. Aber weißt du, ich habe es manchmal gezeigt, ich war über zwei Männer. Jesus, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Geh du weg. Weißt du, das traf ich. Gerade Jesus. Gott, naja, Gott, das lasse ich schon mal stehen. Aber Jesus, den will ich nicht haben. Das war so in Lukas 19. Da sagten sie auch, wir wollen nicht, dass dieser Mann über uns herrscht. Gleichnis, welches Jesus zu der Zeit gibt. Also, es geht um Jesus. Und dann denke ich, das wäre ja, wenn ich das mal so sagen darf, furchtbar für so jemand, die Ewigkeit bei dem zu sein, den sie überhaupt nicht haben wollen. Die werden nicht da sein, die Jesus nicht haben wollen. Es kommt nur für die, die den Herrn Jesus lieben. Und dazu gehören wir, Gott sei Dank. Also es wird nicht viel gepredigt. Ich glaube, ich kann sagen, weil die Ungläubigen es nicht gerne hören. Weil der Teufel es nicht gerne haben will. Das war für mich mal zu der Zeit, vor vielen, vielen Jahren, in Wirklichkeit, bei uns in der Gemeinde wurde viel über das Wiederkommen des Herrn gepredigt. Eine kleine Gemeinde. Aber das hat mich immer wieder einerseits gefallen, andererseits wiederum, nein, ich bin noch nicht bereit. Ich wollte gerne in den Himmel, ich wollte gerne mit, wenn Jesus kommt. Aber dachte immer wieder, ach, es kann ja noch warten. Wenn ich erstmal alt bin oder sehr krank werde, so war ein bisschen so der Gedanke. Aber Gott sei Dank, das ist nicht so geblieben. Und dann das Schwierigste, was ich meine, sogar die Gläubigen hören es gar nicht mal sehr gerne. In unseren Ländern, hier, Kanada, Deutschland, USA, die Länder, wo es uns einigermaßen gut geht. Und besonders im Finanziellen, wenn wir uns vergleichen mit der Not in der Welt, geht uns das sogar sehr, sehr gut. Nicht? Und wir werden so bequem. Oh, was gibt es schöne Häuser. Was gibt es schöne Möbel. Wenn ich so reise, komme ich in solche wunderschöne Plätze hin. Wunderschön. Man hat so viel verschiedene schöne Kleider. Man hat so viel Gutes zu essen. Man weiß gar nicht mehr, was man essen soll, was man nicht essen soll. Alle diese Dinge. Und es scheint, als ob wir uns hier so wohl fühlen. Bei uns in der Gemeinde vor vielen Jahren wurde oft das Lied gesungen. Ich glaube nicht, dass es so viel jetzt gesungen wird. Außer bei den russischen Heimkehrern. Das höre ich dann immer wieder. Von der Erde reiß mich los. Mache meinen Glauben groß. Gib mir einen treuen Sinn. Nimm mich, Jesus. Nimm mich hin. Mir kam das so vor, als ich ein Junge war, dachte ich manchmal so bei einigen unseren Geschwistern, vielleicht ein bisschen kritisch, die packen richtig an, jetzt Gott, jetzt versuch mich mal loszureißen. Das ist aber nicht der Gedanke. Aber man hält so oft so fest an diese irdischen Dinge. Und deshalb, ach ja, na ja, er kommt schon, aber wir sind vielleicht gar nicht so darauf begeistert. Jetzt aber eine Frage und verschiedene Antworten. Warum kommt Jesus wieder? Die erste Antwort, die ich geben möchte, heißt eben, er kommt. Ich würde sagen, vielleicht eine schwache Antwort, eine sehr wichtige Antwort. Er kommt, um die Schrift zu erfüllen. Das ist richtig. Er kommt, um die Schrift zu erfüllen. Meine Lieben, das Alte Testament und das Neue Testament sind sehr, sehr eng verbunden. Ich habe mal gelesen, oder sogar, nein, gezählt nicht, wie oft zum Beispiel, nur in dem letzten Buch der Bibel, in der Offenbarung, wie oft das Alte Testament zitiert wird. Auch in den Evangelien, immer wieder. Denk nur mal an das Wort des Herrn Jesus am Kreuz, als er sagte, auf dass die Schrift erfüllt wird, sprach er, mich dürstet. Wenn man nur ein bisschen überlegt, was Jesus durchgemacht hat, geprügelt, dann Rücken bestimmt blutig. Dornenkron, Blut fließt über sein Gesicht. Blut. Er hat im Gethsemane, sein Schweiß war wie Blutstropfen. Sicherlich muss er durstig gewesen sein, nicht? Kann man doch verstehen. Aber das war gar nicht mal sein Hauptanliegen, sondern die Schrift muss erfüllt werden. Johannes 19 spricht über dieses. Da sind in Wirklichkeit vier solche Aussagen in Johannes 19. Die Schrift muss erfüllt werden. Einmal, bei den Schächern wurden die Beine gebrochen, aber bei Jesus nicht. Und es wird gesagt, habe ich hier, glaube ich, nicht gesagt, noch nicht. Weißt du, wenn ich so viel reise, manchmal sage ich dies hier und da, manchmal wiederhole ich mich. Aber an dem Kreuz, so wurde mir gesagt, ist ein Querholz, wo die Füße drauf ruhten. Und das war notwendig, wenn sie nur an die Arme hingen, bei Jesus war ja ein Nagel durch die Füße geschlagen. Anscheinend bei den es war nicht so die Gewohnheit, sondern die Gewohnheit war ein Querholz. Und das war so, sie versuchten ja den Tod so lange wie möglich auszudehnen, nicht den Tod zu beschleunigen. Wenn die Beine jetzt gebrochen wurden, dann konnte er nicht mehr atmen, dann erstickten sie, weißt du. Solange sie diesen Querholz hatten, konnten sie sich noch anheben, noch zum Atmen, aber jetzt nicht. Und deshalb wurden die Beine gebrochen. Ist auch sehr klar, es muss irgendeinen besonderen Grund haben. Dann waren sie. Aber bei Jesus haben sie das nicht getan, na warum nicht? Die einzige Antwort, die Schrift muss erfüllt werden. Sie sahen, er war schon tot, das war nicht der Grund, denn obwohl sie das sahen, hat ein Soldat doch noch den Spieß in seine Seite gesteckt und Blut und Wasser fließt heraus. Also, so haben wir einmal, er wurde zerstochen, dass die Schrift erfüllt wird. Seine Beine wurden nicht gebrochen, auf dass die Schrift erfüllt würde. Er hat gesagt, mich dürstet, auf dass die Schrift erfüllt wird. Und sein Gewand wurde nicht geteilt, nicht zerrissen, sondern sie warfen das los. Meine Lieben, wenn man so anfängt, mal das Alte Testament und das Neue Testament zu vergleichen, es ist hochinteressant. Aber ich sage nochmal, warum tut wir das nicht? Warum ist das leichter, irgendein anderes Buch zu lesen? Die Zeitung? Ich habe nur eine Antwort. Der Teufel sieht zu, dass wir uns nicht zu viel Zeit nehmen für die Bibel. Immer ein Kampf. Es ist für mich noch, meine Lieben, es ist heute noch ein Kampf. Du sagst, kann das möglich sein? Jawohl. Jedes Mal. Da muss ich einfach, Herr, hilf du mir doch, dass ich nicht nur noch lese und meine Gedanken sind sonst wo. Kommt vor, nicht wahr? Kann man lesen? Ja, ich tue es schon, aber ich denke an so viele andere Dinge. Und dann knie ich mich nieder zum Beten und dann denke ich schon an das und dann schon an das. Und weißt du, nur dass du weißt, es geht mir auch so. Denke, ihr wisst, was ich meine. Nicht? Aber nicht aufgeben, trotz all dem immer wieder neu. Herr, hilf du mir. Das wird so sein, bis zu dem Tag, wo wir von dieser Erde und von diesem sterblichen Leib endlich mal erlöst werden. Also, er kommt, um die Schrift zu erfüllen. Weißt du, ich habe früher mal die Offenbarung unterrichtet. Nicht, dass ich viel weiß über die Offenbarung, aber ich habe mich damit getröstet. Wir haben dann versucht, jedes Kapitel durch ein paar Stichworte auswendig zu lernen. Im Examen habe ich dann gefragt, was steht in Kapitel 7, was steht in Kapitel 12? Die Schüler haben nicht gut geantwortet. Ich sagte zu den Schülern, wir werden es so machen, wir werden das ganze Studium auf Johannes, und das haben wir zweimal, in Johannes 13 und in Johannes 14, wo Jesus sagt, solches habe ich euch gesagt, ehe es geschieht, auf das, wenn es geschieht, ihr glaubt. Der Schüler, jetzt lernen wir mal den Inhalt von der Offenbarung. Und dann, wenn es soweit ist, werden sie sagen, oh ja, das habe ich schon in der Bibelschule gelernt. Jetzt sieht man das. Du sagst, worauf basiere ich das? In Apostelgeschichte Kapitel 1, nachdem Judas sich erhängt hat, dann steht Petrus auf und sagt, hört mal, dies ist das, was der Psalm schon gesagt hat. Sein Bistum muss leer werden. Jetzt ist es geschehen und jetzt sagt Petrus rückblickend, oh, das ist, was der Psalmist wohl damit gemeint hat. Oder in Kapitel 2, als der Heilige Geist kam und sie redeten in andere Zungen oder in andere Sprachen, dann sagt Petrus, oh ja, davon hat Joel schon gesprochen. Also, jetzt merkt er. Er sagt sogar, oh, dies ist das. Ich denke, das war schon für ihn wichtig. Dies ist das, was Joel gesagt hat. Jetzt war ihm das klar. Aber nur nochmal betonen, auf dass die Schrift erfüllt wird. Weil ich so lese, Lukas 24, als die beiden Emmaus-Jünger nach Hause gingen, nachdem Jesus, die wussten auch noch nicht, dass Jesus auferstanden war, aber nach der Kreuzigung und nachdem Jesus begraben war, waren sie auf dem Weg nach Hause, Lukas 24. Und er trifft auf einmal, indem sie so sprechen miteinander über all das, was so geschehen ist. Und sie sind betrübt und traurig, gehen sie nach Hause. Wer waren die Jünger? Oh, eine gute Frage. Wer waren es? Wie hießen die? Bitte? Ja, einer hieß Kleopas. Der andere? Ich glaube, das war seine Frau. Das ist auch so eine Sache, der könnte auch mal ein bisschen benachrichtigen. Warum sage ich das? Na, sie haben ihn eingeladen zum Essen, da braucht man noch die Frau dazu, nicht? Naja, aber hier ist auch wieder, es wird auch oft eine falsche Lehre aus diesem genommen. Dann singt man oder sagt, Herr, bleibe bei uns, es will Abend werden. Als die Jünger das sagten, wussten sie gar nicht, dass es der Herr Jesus war. Sie haben ihn nur eingeladen. Komm rein. Komm zu uns, nicht? Die wussten noch nicht. Die wussten erst, nachdem er das Brot gebrochen hatte, dass das Jesus war. Wahrscheinlich haben sie die Nägelmale in seine Hände gesehen. Aber unterwegs hat Jesus die Schrift geöffnet. Und er sagt, er fing an bei Mose und die Propheten. Wo haben wir die erste Verheißung, die auf den Herrn Jesus hinwies, im dem Alten Testament? Ja, 1. Mose Kapitel 3, nicht? Ich war mal, ich weiß nicht, wie viele hier in der Schweiz mal sind, in Einsiedeln gewesen. Wenn ihr mal da seid, habt ihr da gesehen, die Maria, die unter dieser Haube steht, diese Plastikhaube? Habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen, worauf sie steht? Bitte? Worauf steht sie? Das nächste Mal, wenn ihr geht, sie steht mit ihrem rechten Fuß auf dem Kopf der Schlange. Ist das nicht interessant? Ist das, was die Bibel lehrt? Nein. Nicht Maria zertrat die Schlange, sondern der Herr Jesus. Der Same, da sieht man nur, wie man so die Maria hochhebt. Nein, es war nicht, es war Jesus. In jedem Fall, vielleicht hat er da angefangen. Ich glaube auch, dass er wahrscheinlich hat erwähnt, das Blut an die Türpfosten und an die Oberschwelle. Er fing an mit Mose und durch die Propheten hat er denn ihnen erklärt, was alles geschah. Matthäus Kapitel 26. Als Jesus festgenommen wurde, dann lesen wir da in Vers 52, nachdem Petrus das Schwert genommen hat, weißt du, Petrus hatte schon Mut, nicht? Man kann ihn nicht nur immer verurteilen. Ich denke, er war der Einzige, der nass wurde, nicht? Als er mal auf dem Wasser gehen wollte. Die anderen wurden nicht nass. Aber die haben noch nichts probiert. Weißt du, mir gefällt dieses, der nichts tut, macht keinen Fehler. Aber er macht den größten Fehler, er tut nichts. Petrus wenigstens hat noch mal was getan, nicht? Nimmt sein Schwert, das war ja eine hoffnungslose Situation. Das hat auch nicht besonders gut gezielt, hat nur das Ohr getroffen. Aber in jedem Fall hat wenigstens was probiert. Jetzt werde ich das mal so darstellen. Jesus sagt aber zu ihm, stecke dein Schwert an seinen Ort. Warum? Dann sagt er weiter, Vers 53, oder meinst du, ich könnte nicht meinem Vater bitten und er würde mir noch jetzt mehr als 12 Legionen Engel schicken? Mann, was haben die wohl oben gedacht, nicht? Jesus sagt, ich könnte meinen Vater bitten und 12 Legionen Engel. Ich könnte noch mal, werden wir jetzt nicht tun. Aber weißt du, die Engel wissen, was hier auf Erden geschieht. Vielleicht hat Gabriel gesagt, horch mal Engel, ich habe gerade gehört, Jesus sagt, vielleicht brauche ich euch, seid ihr bereit zu gehen? Ich glaube, da war kein Engel, der nicht gerne gegangen wäre. Sie haben ja gesehen, wie Jesus verfolgt wurde. Ich dachte heute Morgen noch so, ich versuchte mich das nochmal vor den Augen zu führen, aber auch immer still zu sein, immer falsch beschuldigt und hat nichts geantwortet. Da muss noch vieles bei mir geschehen, nicht? Wenn ich ungerecht beschuldigt werde, das ist gar gerecht manchmal, verteidige ich mich doch. Er hat es nicht getan. Jetzt hat er gehört, ich könnte 12 Legionen, aber wahrscheinlich hat Gabriel eine Alarmbereitschaft ausgerufen. Das ist ein militärisches Wort, nicht? Seid bereit, ich habe gehört, sind wir bereit, aber er hat es nicht getan. Na, warum nicht? Wie würden dann die Schriften erfüllt werden? Ist das nicht interessant? Das war der Grund. Weiter sagt er, wieder in Vers 55, 56, täglich habe ich in eure Schulen unterrichtet, aber ihr habt mich nicht genommen. Warum nicht? Die Schriften müssen erfüllt werden. Aber das Zweite, nicht nur das, er kommt, um die Gläubige zu trösten und zu belohnen. Ach, ich sage nochmal, wenn uns das so gut geht, dann merkt man vielleicht nicht so, dass man einen Trost braucht. Ich habe viele liebe Geschwister gesprochen, so von Russland. Wenn man dann so im Gefängnis sitzt, dann sehen sie, oh Herr, wenn du doch kommen würdest. Ich war mal vor vielen Jahren in Rom und wie alle Touristen bin ich auch unten in den Katakomben gewesen, diese schmale Gänge. Ich hatte schon vorher gelesen von den Hunderten von Kilometern unter der Mauer, unter der Stadt, wo die Christen sich zu der Zeit mal versteckt haben. Und da las ich davon, Tausende von Christen, Kinder, die geboren wurden, die nie die Sonne sahen, geboren in diesen Gängen da unten und starben. Verfolgung. Da habe ich oft gedacht, oh, was würden die sich gesehnt haben? Jesus, komm doch. Nimm uns aus diesem Loch heraus. Aber bis jetzt ist er noch nicht gekommen. Ein Trost. Eben, er kommt, um zu trösten. Er sagt, er wird die Tränen abwischen. Und Gott sein Taschentuch rausnimmt und die Tränen abwischt. Das ist endgültig. Zweimal, Offenbarung 7, 17, Offenbarung 21, 4. Falls ihr das aufschreiben wollt, Jesus wird die Tränen abwischen. Heute hat man Tränen, man wischt sie ab, aber die kommen morgen wieder. Aber nicht, wenn Gott sie abwischt. Alle Tränen, das wird ein Trost sein. Und, ja, ich werde ein bisschen überschlagen hier, ein bisschen was auslassen. Ich sagte schon, trösten und belohnen. Weißt du, Gott möchte uns belohnen. Und da sind vieles. Wir werden Kronen empfangen. Warum? Nur, wenn wir auf ihn warten. Ein wunderbares Thema. Wenn wir Seelen gewinnen, werden wir Kronen empfangen. Wenn wir sein Erscheinen lieb haben, werden wir eine Krone empfangen. Wenn wir die Anfechtung erduldet haben, werden wir eine Krone empfangen. Wenn wir ein Vorbild gewesen sind, das sind alles so Schriftstellen. Ich habe Angst, das euch allen zu geben, denn ich komme nicht, werde nicht fertig. Eine Belohnung. Ich mache mit einer Geschichte, fasse ich das zusammen. Hoffentlich. Ein reicher Mann gab seinem Arbeiter eine Summe Geld und sagte, ich verreise. Mit diesem Geld sollst du mir ein Haus bauen. Und wenn noch Geld übrig bleibt, das kannst du behalten. So fing er an zu bauen. Und dachte, da kann ich eine billige Qualität gebrauchen, da habe ich mehr Geld übrig. Und hat dann billig gebaut, wo er nur konnte. Wir sagen auf Englisch, he cut the corners, hat die Ecken geschnitten, versuchte am Ende noch so viel Geld übrig zu haben wie möglich. Endlich kommt der Chef nach Hause. Er geht und sagt, hier sind die Schlüssel, dein Haus ist fertig. Oh, sagt der Chef, das ist dein Haus, da drin kannst du wohnen. Kannst dich wohl vorstellen, was er dachte, als der Fußboden durchbrach. Hätte ich das gewusst, hätte ich besseres Material gebraucht, nicht? Du sagst, was soll das? Die Bibel sagt, na, ich nehme nur mal einen Vers, das ist aber nicht nur der einzigste Vers, 2. Korinther 5, Vers 10. Wir werden alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi, auf das ein jeder empfange, wie? Nachdem er gehandelt hat. Wie werden wir belohnt? Nachdem wir gehandelt haben. Hört mal, meine Lieben, du arbeitest gar nicht mal für Gott. Du arbeitest für dich selber. Ist das nicht großartig? Gott braucht uns nicht. Das habe ich auch schon vorher gesagt. In Wirklichkeit nicht. Aber er tut nichts ohne uns, wie es Augustin mal gesagt soll haben. Hat zitiert von Johannes 15, wo Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Er hat einen zweiten Satz gesagt und Gott sagt, ohne dich tue ich nichts. Denke an den Mann, der hatte einen Garten mit viel Unkraut, kam der Nachbar und sagte, das sieht aber schlecht aus. So viel Unkraut im Garten. Er hat das zu Herzen genommen, Unkraut ausgejätet, umgegraben, Blumen gepflanzt. Nach ein paar Monaten kam der wieder vorbei. Gott hat dir aber einen schönen Blumengarten geschenkt. Und sagt, dass Gott das alleine hat, hat nur Unkraut, ist nur Unkraut gewachsen. Ich habe Unkraut ausgejätet. Auch wieder eine tiefe Wahrheit, nicht wahr? Gott tut nichts um uns. Wo ihr seid, da wäre keine Gemeinde, wenn ich jemand etwas getan hätte. Hier wäre keine Bibelschule, wenn ich irgendjemand was getan hatte. Das fällt nicht vom Himmel. Und jetzt sagt der Herr, wenn wir für ihn arbeiten, werden wir belohnt werden für das, was wir getan haben. Ist das nicht ein wunderbarer Chef, für so jemand zu bauen, für so jemand zu arbeiten? Er sucht nicht für sich etwas durch unsere Kraft, sondern er will uns was schenken. Aber nochmal das Letzte. Ich meine, das Nächste. Er kommt aber auch. Er kommt. Und dies ist eine Sache, das müsste viel, viel, viel mehr betont werden. Er kommt, die Gottlosen zu strafen. Weil man so ein Bild hat, deshalb kann man so ein dummes Lied singen, wir kommen alle in den Himmel, weil wir so brav sind, nicht? Man Schlager vor Jahren, nicht? Und dann hörte ich, es gibt keine Sünde, wurde auch so gesungen. Gibt keine Sünde. Gott ist doch ein großer Gott, der wird allen eines Tages im Himmel nehmen. Stimmt nicht? Er kommt, um zu strafen. 2. Thessalonicher, nur ein paar Verse. 2. Thessalonicher, Kapitel 1. Und da in Vers 8 spricht es von Jesus, wenn er mit Feuerflammen kommen wird, Rache zu nehmen an denen, die Gott nicht anerkennen und die dem Evangelium unseres Herrn Jesus nicht gehorsam sind. Er wird kommen, mit Feuerflammen Rache zu nehmen. 2. Thessalonicher 1, Vers 8. an denen die Gott nicht erkennen. Luther soll mal gesagt haben, wir werden durch den Glauben alleine selig, aber der Glaube, der alleine bleibt, ist nicht ein selig machender Glaube. Hier sagt es, die dem Evangelium nicht gehorsam sind. Wenn jemand von einer Wiedergeburt spricht, muss irgendwie im Leben etwas sich verändern. Ich mache ein ganz dummes Beispiel. Ihr Männer, ihr Frauen, als ihr heirateten, und viele von euch wissen sogar noch, wann das war, ich auch, wir haben am 30. August 1947 geheiratet. Das machte schon etwas aus in meiner Familie, in meinem Leben. Ich habe jetzt, wenn man eine Frau annimmt, das macht schon, und das wisst ihr nicht, das verändert das Leben. Was soll ich sagen? Wenn du aber Jesus annimmst, sollte das Leben nicht auch verändern, noch viel mehr sogar. Versteht ihr, was ich meine? Wie wird man ein Gotteskind? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wenn da nichts zu sehen ist, dann könnte man schon sagen, wahrscheinlich ist nichts geschehen. Und deshalb sagt es, die, den Gott nicht anerkennen und die dem Herrn Jesus nicht gehorsam sind, werden gestraft. Noch ein Vers, Offenbarung 6, Vers 15. Und die anderen Verse will ich ein anderes Mal lesen. Da sagt es so, es ist interessant hier, die Könige der Erde und die Großen und die Heerführer, das ist Offenbarung 6, 15, und alle Reichen und Gewaltigen und alle Knechte und alle Freien verbargen sich in die Klüfte und in die Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallet auf uns und verberget uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt, und vor dem Zorn des Lammes. Jesus wird auch im Alten Testament als ein Löwe aus dem Stamme Juda genannt, aber es wird hier nicht gesagt vor dem Löwe, sondern vor dem Zorn des Lammes. Die größte Gebetsstunde, die je auf diese Erde gehalten würde, wird da sein. Aber sie beten nicht zu Gott, sondern zu den Bergen und zu den Felsen. Fallet auf uns und verbergen uns. Ich sage nochmal, so ist das Gericht. Deshalb sagt der Schreiber an die Hebräer in Kapitel 10, Vers 31, schrecklich in die Hände eines lebendigen Gottes zu fallen. Wird nicht verkündigt. Ich glaube, wenn alle Pfarrer und Prediger sich einig werden würden, hier mal einen Sonntag nur nochmal über Gericht zu sprechen und Hölle, ich glaube, wir hätten eine Erweckung. Wird nicht gesagt, ach, wir kommen alle in den Himmel, ja, du kommst diesen Weg und du kommst diesen Weg und du kommst diesen Weg. Gott ist so großzügig. Er wird allen aufnehmen. Das ist nicht die biblische Wahrheit. Wenn Gott die Wahrheit liebt, muss er die Lüge hassen, sonst ist Liebe nicht Liebe. Wenn Gott Gerechtigkeit liebt, muss er die Ungerechtigkeit hassen, sonst ist Liebe nicht Liebe. Also er kommt tatsächlich auch die Gottlosen zu strafen. Und deshalb ist es schon wichtig. Aber jetzt nur noch drei Fragen. Nein, aber doch eine. Wie wird er kommen? In der Bibel wird uns gesagt, fünfmal, er wird kommen in den Wolken. Ich glaube, die 12 Legionen Engel, die nicht gerufen wurden, die werden mit ihm kommen. Ich lasse es heute nochmal in Lukas. Er wird kommen mit den Engeln in großer Kraft und Herrlichkeit. Also er wird kommen, einmal mit Wolken, zweitens, er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Was tut ein Dieb? Der ist nicht zufrieden, nur ein paar alte Kochtöpfe zu stehlen. Der sucht schon das Wertvolle im Hause, nicht? Wo ist das Gold? Wo ist das Silber? Wo sind die Juwelen? Wo ist das Geld? Wenn Jesus kommt, er kommt, ich glaube, der Gedanke ist, er kommt plötzlich, wie ein Dieb, aber er kommt auch, um was zu stehlen. Was wird er stehlen? Das ist wertvoll ist, nicht? Was ist wertvoll? Was teuer erkauft worden ist, nicht? Bist du ein von denen? Ja. Hört mal, wir sind unwürdig, aber nicht wertlos. Verwechsel das nicht. Wir sind unwürdig, aber nicht wertlos. Teuer erkauft. Und jetzt kommt er als Dieb in der Nacht und wird uns stehlen. Aus dieser Welt heraus. Dann zweitens, oder wann wird er kommen? Naja, das ist eine Predigt für sich. Da sind Zeichen, die uns aufgezeichnet. Das wurde mir noch so klar heute Morgen, als ich diese verschiedenen Abschnitte las. Es sind Zeichen. Und ich glaube bestimmt, dass vieles, was so geschieht, auch heute in der Natur, unter den Nationen, sind Zeichen. Jesus sagt sogar, an den Wolken kann man die Zeit erkennen. Nicht die Stunde, nicht den Tag, aber die Zeit. Und ich meine, das ist schon so, dass er bald kommen wird. Im Blick auf all diesem, was ich gesagt habe, ist eben nochmal die Herausforderung, wie soll uns das in unserem Leben praktisch, wie soll das praktisch zu sehen sein oder wie kann man das anwenden? 1. Johannes 3, Vers 3, wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich. In Offenbarung 3 spricht es von der Gemeinde zu Sardes, sie werden gehen in weiße Kleider. Wer diese Hoffnung hat, der reinigt sich. Zweitens lesen wir in Markus Kapitel 13, Vers 35 bis 37, wir sollen wachen. Gar nicht schlecht, den Morgen anzufangen. Vielleicht ist dies der Tag, Herr Jesus, wo du wiederkommst. Ich denke, das ist der biblische Gedanke. Er kommt wieder. In Lukas 19, Vers 13 sagt Jesus, handelt, bis ich wiederkomme. Seid tätig, seid aktiv, egal wie alt. Es ist immer zu früh aufzuhören und nicht zu spät neu anzufangen, solange man noch lebt. Nicht zu spät neu anzufangen. Und deshalb eine Ermutigung. Handelt, bis ich wiederkomme. Gott hat etwas für dich, Gott hat etwas für mich zu tun. Und wie ich vorher schon sagte, wir dürfen uns untereinander trösten mit diesem Gedanken. Und so kann sehr gut sein, dass unsere nächste Begegnung wird da sein. Paulus sagt in 2. Korinther 13, Vers 6, prüfet euch, ob ihr im Glauben steht. Steht da geschrieben. Prüfet euch. Der Psalmist hat gedacht, er würde vielleicht zu großzügig sein mit sich selber. Und deshalb sagt er im Psalm 139, Verse 23 und 24, Herr, prüfe du mich. Das ist besser, nicht? Ich bin manchmal sehr großzügig mit mir selber. Du erforsche mich. Sieh du, ob ich auf dem richtigen Weg bin. Und wenn nicht, dann tu etwas. Führe mich auf den richtigen Weg. Wollen wir noch zusammen beten? Vater, wir danken dir für diese Gelegenheit, hier sein zu dürfen. Für die guten Tage, die du uns geschenkt hast. Und Herr, es ist unser Anliegen, dass dies uns etwas geholfen hat für die Zukunft. Wir wissen nicht nur einer, sind bestimmt einige, wie ich selber schon erfahren habe, die ihre Nöte haben, ihre Fragen, ihre Probleme. Und vielleicht ist sogar niemand hier, der nicht auch Probleme und Fragen hat. Und deshalb, Herr, sind wir dankbar, dass wir zu dir kommen dürfen und wo wir es nicht verstehen können, einfach sagen, Herr, und wenn ich es auch gar nicht verstehe, ich vertraue dir. Du weißt, was richtig ist. Wir wollen uns tragen lassen, wie wir auch in dem Gedicht hörten. Danke, Herr, für deine große Geduld, für deine große Liebe und für die Zusage, dass wir uns noch einmal irgendwann wiedersehen werden. Segne die Bibelschule, die hier in der Leitung und die uns so treu bedient haben. Danke, Herr, dass sie auch weiter mit deiner Gegenwart und mit deiner Hilfe rechnen dürfen. So befehlen wir es dir an und danken dir für diese Zeit, die wir beisammen sein dürften. Amen.